Diese Woche im Freitagsökonom beschäftige ich mich mit der WHO und was bei der Pandemiebekämpfung besser laufen kann. Wir werfen einen Blick nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht, das das Kunststück fertiggebracht hat, das Klimaschutzgesetz einzukassieren und gleichzeitig den Klimaschutz zu stärken. Wir gucken auch nochmal über den großen Teich rüber zu Joe Bidens Klimapaket, der dort die Weichen scharf auf Zukunft stellt. Und zuletzt beschäftigen wir uns mit CO2-Preisen, Emissionszertifikaten und Grenzausgleichen. Das klingt alles wahnsinnig langweilig, ist es aber gar nicht, denn es geht um nichts weniger als die Rettung der Welt vor Klimawandel. Viel Spaß damit, freut mich, dass Sie wieder an Bord sind. Es ist schon wieder Freitag und damit Zeit für den Freitagsökonom. Herzlich willkommen. Zur letzten Folge vom letzten Freitag haben mich ein paar Zuschriften erreicht. Ich sage erstmal vielen lieben Dank für das positive Feedback. Habe mich darüber gefreut und freue mich auch weiterhin darüber. Besonders freue ich mich, wenn Sie konkrete Nachfragen haben. Eine solche Frage, beziehungsweise es ist sogar mehr, es ist auch ein Kommentar, zur letzten Folge kam von Sarah. Sarah hat Anmerkungen zum Thema WHO und zur Notwendigkeit einer stärkeren Weltgesundheitsorganisation in der Corona-Pandemie. Und ich möchte ihren Beitrag dazu jetzt einfach kurz vorlesen. Sarah schreibt: Wir befinden uns derzeit offensichtlich in einer nie vorher dagewesenen Krise. Es werden täglich aufgrund der sich permanent ändernden Datenlage Entscheidungen gefällt, sodass sich mit der Zeit hoffentlich eine langfristige wirtschaftspolitische Strategie zur Bewältigung der Pandemie herauskristallisiert. Auch wenn Covid-19 irgendwann erfolgreich eingedämmt sein wird, schützt uns das im Wesentlichen nicht vor der zukünftigen Entstehung und Ausbreitung anderer Erreger. Mich würde da interessieren, mit welchen Methoden oder Instrumenten hierdurch eine Institution wie beispielsweise die WHO vorgegangen werden könnte, sodass wir in einigen Jahren nicht wieder in derselben Situation stecken. Vielleicht kannst du hierauf in der nächsten Episode eingehen, sofern es nicht den Rahmen sprengt. Nein, Sarah, das tut es nicht. Es sprengt den Rahmen nicht. Gerne gehe ich darauf ein und möchte das im Folgenden mit einer Publikation tun, die ich dafür herausgesucht habe. Zur Beantwortung der Frage müssen wir uns anschauen, welche Rollen hat die WHO eigentlich bei Pandemien. Und ich habe mich da etwas schlau gemacht und bin in dem Max-Planck-Forschungsheft auf einen Artikel gestoßen aus dem Jahr 2020 in Heft 4. Wer das nicht kennt, man kann bei der Max-Planck-Gesellschaft deren Forschungsheft bestellen. Da schicken die alle paar Monate ein Heft raus mit Artikeln, wo sie aktuelle Forschungsleistungen würdigen und vor allem erklären, was ihre Wissenschaftler so machen. Das ist eine meiner Lieblingszeitschriften, ist kostenlos, digital verfügbar, man kann es sich aber auch nach Hause schicken lassen. Und in genau dieser Ausgabe, also 4/2020, gibt es einen Artikel von Lauren Tonti, ich hoffe, ich spreche die Dame jetzt richtig aus, und Pedro Villarreal, komplizierter Name, die am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg arbeiten und dort forschen. Und die haben einen Artikel geschrieben über die WHO in Pandemiezeiten, der heißt Wächterin in den Zeiten von Corona. Darin haben sie dargelegt, welche Rolle eigentlich die WHO in solchen Pandemien hat. Ja, die erste Rolle ist, die WHO ist eigentlich eine Planerin. Die WHO muss informiert werden über Ergebnisse, die einen nationalen Gesundheitsnotstand darstellen könnten, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Die WHO ist auch eine Wächterin, das heißt, sie sammelt Daten über Krankheitsausbrüche. Sie ist eine Beraterin und Lehrerin, das heißt, sie stellt Leitlinien zur Seuchenbekämpfung zur Verfügung. Sie soll eigentlich auch koordinieren, Sie soll also bestimmte Dinge bereitstellen und Versorgungssysteme bereitstellen, zum Beispiel Schutzkleidung, und diagnostische bzw. biomedizinische Produkte. Da soll sie dabei helfen, dass die bereitgestellt werden. Dazu gehört auch die Mittelbeschaffung für Forschung, also Corona-Forschung beispielsweise. Sie hat eigene Fonds dafür, in der relativ viel Geld drin ist, doch ein paar Milliarden, und die man dann zum Beispiel für die Beschaffung von Impfstoffen, Material ausgeben kann. Außerdem ist sie eine Verfechterin fairer Bedingungen. Also die WHO soll zum Beispiel auch dafür sorgen, dass es bei der Impfstoffverteilung nicht zu großen Ungerechtigkeiten kommt. Da gibt es die sogenannte COVAX-Initiative, die auch einen Verteilungsschlüssel vorsieht, wie Impfstoffe verteilt werden sollen. Und diese sieht auch vor, dass Impfstoffe kostenlos an Entwicklungsländer ausgegeben werden sollen oder halt eben dass die Entwicklungsländer entsprechende Mittel erhalten, um sich die Impfstoffe zu kaufen. Das Problem dabei ist, dass da wohl nicht alle Impfstoffe dabei sind. Also BioNTech zum Beispiel war zumindest Stand 2020, Ende 2020 nicht dabei. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal so wiedergeben, wie ich das verstanden habe. Also die Erfahrungen sind erstens, dass der Fahrplan der WHO nicht immer eingehalten wurde. Also die WHO als Koordinatorin gibt ja und auch als Lehrerin und Beraterin gibt Fahrpläne vor, wie man bei so einer Pandemie verfahren sollte. Und da haben sich die Staaten wohl nicht dran gehalten. Also bei dem Corona-Ausbruch erfüllte wohl fast kein Staat die fundamentalen Anforderungen zur Überwachung der Krankheit. Und hier ist es halt eben so, dass man halt das Feedback und die Bewertungsmechanismen, dass man die verbessert und dass sich die Staaten dann halt auch dran halten. Wenn irgendwo eine Pandemie ausbricht, dann muss der Rest der Staatengemeinschaft das einfach sehr schnell wissen. Dann sollte man dahin kommen, dass die bestverfügbaren Erkenntnisse geteilt werden, dass man sich halt möglichst schnell eine evidenzbasierte Meinungsbildung machen kann. Also dafür braucht man, oder das Ziel muss hier sein, dass man effektive und zuverlässige Kontroll- und Informationssysteme schafft, wo man auch festhält, welche Maßnahmen gegen so eine neue Pandemie schnell wirken. Es wäre ja hilfreich gewesen, wenn wir direkt oder sagen wir mal sehr schnell gewusst hätten, dass FFP2-Masken die Ausbreitung verhindern können. Und wenn wir schnelle Einschätzungen gehabt hätten, dass Lockdowns auch dazu beitragen, das Infektionsgeschehen schnell runterzufahren. Und wenn wir auch gewusst hätten, dass der Schlüssel zur Beherrschung der Pandemie das Tracen ist, also dass man Infizierte findet, die möglichst effektiv isoliert, und dass das Beste ist, die Infektionsherde klein zu halten, möglichst schnell auszutreten. Alles das haben wir erst mühsam gelernt, da gab es einfach keinen systematischen Prozess. Und das muss tatsächlich besser werden. Das liegt aber wahrscheinlich nicht nur an der WHO. Also ich erinnere mich gut daran, dass der WHO-Chef schon im März letzten Jahres gesagt hat, Speed trumps Perfection, also Schnelligkeit bei der Pandemie ist viel wichtiger, als es perfekt zu machen. Und ich habe so den Eindruck, das haben wir in Europa auch nicht immer so geglaubt. Wir haben ja gedacht, wir können das mit den Mitteln, die Krise meistern, die wir in anderen Bereichen auch angewandt haben, zum Beispiel in der Schulden- und Finanzkrise. Der Unterschied ist nur der, man kann sich auch einfach entscheiden, Schulden für eine Weile nicht zurückzubezahlen. Man kann auch Finanzmärkte einfrieren, man kann Banken zumachen. In solchen Finanz- und Schuldenkrisen kann man sich Zeit kaufen. Und das geht in Pandemien nicht, und das haben wir halt nicht gelernt. Was können wir also aus der Pandemie lernen? Ich finde, wir sollten Frau Tonti und Herrn Villarreal zu Wort kommen lassen. Die schreiben 5 Punkte auf und die möchte ich Ihnen jetzt einfach kurz vorlesen. Also die beiden schreiben: Erstens sollten die Mitgliedstaaten den Fahrplan nutzen, den die internationalen Gesundheitsvorschriften zur Verfügung stellen. Seine Funktionsfähigkeit hängt entscheidend davon ab, dass die Staaten sich an diese Bestimmungen halten. Als die Pandemie zum ersten Mal ausbrach, erfüllte fast kein Staat vollständig die fundamentalen Anforderungen zur Überwachung der Krankheit. Die Staaten sollten daran arbeiten, ihre Leistung in diesem Bereich zu verbessern, während die WHO objektive Bewertungs- und Feedbackmechanismen für die in den Gesundheitsvorschriften vorgesehenen Kennzahlen entwickeln sollte. Zweitens können die Akteure auf allen Entscheidungsebenen die besten verfügbaren Erkenntnisse in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen stellen. Eine evidenzbasierte Meinungsbildung hängt wesentlich vom Informationsfluss ab. Im Kampf gegen die zukünftigen Ausbrüche sind effektive und zuverlässige Systeme zur Kontrolle und zum Austausch von Informationen auf lokaler, nationaler und zwischenstaatlicher Ebene entscheidend. Drittens können die Staaten ihr Verantwortungsbewusstsein unter Beweis stellen, indem sie Finanzmittel für die gesundheitliche Notvorsorge bereitstellen. Viertens sollte die WHO angesichts der Kritik an ihrer Entscheidungsfindung darauf hinwirken, die öffentliche Transparenz zu erhöhen und die Zusammenarbeit mit Gremien zu verstärken, die sich mit der weltweiten Gesundheitssicherheit befassen. Sowohl die WHO als auch die Mitgliedstaaten können die Kommunikation untereinander optimieren. Die WHO sollte eindeutige Formulierungen finden, um die Welt die Schwere einer Gesundheitsbedrohung zu vermitteln, damit die Staaten die notwendigen Vorkehrungen treffen können. Die manchmal inkonsistente Verwendung von Fachbegriffen von Seiten der WHO ist dabei wenig hilfreich. Zum Beispiel führte die unklare Definition des Begriffs Pandemie Anfang 2020 zu widersprüchlichen Aussagen des WHO-Generaldirektors über die Ausbreitung des Virus. Fünftens kann die WHO die Effektivität der internationalen Gesundheitsvorschriften stärken, indem sie diese mit anderen globalen Sicherungssystemen im Gesundheitsbereich in Einklang bringt. Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, die in der Welt Gesundheitsversammlung abstimmen, kann die WHO auch die notwendigen Reformen in Angriff nehmen, um eine dynamische Governance-Struktur zu schaffen, die den aktuellen Herausforderungen gerecht wird. Auf diese Weise kann die WHO das Vertrauen in den internationalen Rechtsrahmen stärken. Schließlich können die WHO und die Mitgliedstaaten versuchen, sich auf eine Unterstützung all der Institutionen und Mechanismen zu einigen, die zum Schutz der globalen öffentlichen Gesundheit erforderlich sind. Die WHO und ihre Mitgliedstaaten können aus den Herausforderungen von Covid-19 lernen, um die Menschen vor weiteren Pandemien zu schützen. Sie sollten Pandemien ebenso ernst nehmen wie andere Sicherheitsrisiken und dabei eng mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten. So kann sich die internationale Gemeinschaft besser auf zukünftige Gesundheitsrisiken vorbereiten und diese verhindern. So, diese beiden Forscher vom Max-Planck-Institut. Ich denke, da ist eigentlich alles gesagt. Die WHO muss besser werden, aber die Staaten müssen mit der WHO halt auch viel besser zusammenarbeiten. Das ist der ganze Trick an internationalen Institutionen und Organisationen. Man muss sie halt auch leistungsfähig halten und man muss sie dann halt auch nutzen. Ansonsten sind die Kooperationsvorteile, die man daraus gewinnen kann, einfach nicht realisierbar. Und die Covid-19-Pandemie hat uns das sehr deutlich vor Augen geführt. Was war diese Woche sonst noch aktuell? Naja, es gibt Neues an der Klimafront. Und zwar hat gestern das Bundesverfassungsgericht das bundesdeutsche Klimagesetz für verfassungswidrig erklärt. Das Interessante ist, sie haben damit sich nicht gegen Klimaschutz gewendet, sondern eigentlich gegen zu wenig Klimaschutz. Die Verfassungsrichter haben an dem Gesetz kritisiert, dass es verbindliche Vorgaben für die Reduktion von CO2 bis zum Jahr 2030 vorsieht. Da war die Vorgabe, dass bis 2030 55% der CO2-Emissionen im Vergleich zum Basisjahr 1990 eingespart werden müssen. Aber für die Zeit danach, also für die Zeit bis 2050, bis Deutschland klimaneutral produzieren soll, wurden keine verbindlichen Vorgaben gemacht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das geht nicht, weil man davon ausgehen muss, dass die zweite Hälfte das auf Null bringen, dass das deutlich aufwendiger wird, teurer und anstrengender, als die erste Hälfte der CO2-Emissionen zu reduzieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es bürdet zukünftigen Generationen eine zu große Last auf. Und deswegen ist das verfassungswidrig. Ist das jetzt eine gute Nachricht fürs Klima? Ich denke, es bietet uns die Chance, in einigen Bereichen noch deutlich nachzubessern. Mir ist das Klimaschutzgesetz, so wichtig es ist und so sehr es auch die richtigen Signale setzt, immer ein bisschen zu planwirtschaftlich gewesen. Das Gesetz sieht konkrete Einsparmaßnahmen für bestimmte Sektoren vor. Also die sagen dann, der Energiesektor muss beispielsweise 60% CO2 einsparen und ich glaube sogar 70 bis 2030. Bei Verkehr und in Agrarwirtschaft sind es ein bisschen andere Ziele. Die sind anders definiert. Auf jeden Fall, das sind sehr konkrete Vorgaben, die sich natürlich sinnvollerweise an dem Rolle des CO2-Ausstoßes dieser Industrien orientieren, aber die halt durch diese konkreten Vorgaben eine Sache nicht so richtig beachten. Und zwar ist es dem Klima ja egal, aus welchem Sektor das CO2 kommt. Für das Klima ist nur wichtig, dass es nicht zu viel CO2 ist, weil ansonsten bleibt das Klima nicht stabil. Und wo wir das CO2 einsparen, ist eigentlich egal. Für den Klimawandel ist das egal. Und deswegen ist es sinnvoll, das CO2 im Grunde dort einzusparen, wo es am einfachsten möglich ist. Und das ist aber eine Information, die können Regierungen nicht haben. Die haben Planer nicht, die haben Unternehmen auch so nicht, die haben Branchenvertreter nicht, die haben auch Wissenschaftler in der Form nicht, sondern das ist eine Information, die muss sich erst noch entwickeln im Wettbewerb der Ideen, der vor allem dadurch stimuliert wird, dass CO2-Ausstoßen teuer ist. Dann werden Unternehmen und Individuen auf sehr viele verschiedene Ideen kommen, wie sie CO2 einsparen können, um diesen Kosten zu entgehen. Und ich denke, eine Chance für dieses Gesetz könnte sein, dass man über die CO2-Bepreisung nochmal nachdenkt. Wir haben in Deutschland inzwischen eine CO2-Bepreisung mit diesem Klimagesetz bekommen. Das ist schon der richtige Weg. Vor allem, weil wir mit diesem Klimagesetz eine Lücke schließen zum europäischen Emissionshandel. Im europäischen Emissionshandel gibt es ja inzwischen einen CO2-Preis. Der war mal eine Weile sehr niedrig, der war auch mal negativ, weil es in dem Gesetz so gewisse Regelungslücken gegeben hat. Da musste man also nachbessern. Die CO2-Emissionen waren teilweise zu umfangreich verteilt worden. An der anderen Stelle hat man nicht genug nachgebessert. Man hätte die Menge stärker verknappen müssen. Das haben wir auf EU-Ebene aber inzwischen gelernt. Der CO2-Preis ist ja auch jetzt inzwischen deutlich höher und über der 20-Euro-Marke, eher bei der 25-Euro-Marke. Und das Problem ist also nicht mehr, dass der Preismechanismus nicht funktioniert. Das eine Problem ist, der Preis ist immer noch nicht hoch genug. Dazu sage ich aber gleich noch was. Das andere Problem ist, dass bestimmte Sektoren von diesem Emissionshandel ausgenommen sind. Beispielsweise der Verkehr. Der wird von dem europäischen Emissionssystem nicht erfasst. Und die nationalen Emissions, also das nationale Klimagesetz, das jetzt vor Karlsruhe auf dem Prüfstand war und dort eine Klatsche gekriegt hat, das hat eine solche wichtige Lücke geschlossen, indem es verbindliche Vorgaben für diese Sektoren macht und ein nationales Zertifikatehandelssystem eingeführt hat, in dem die Tonne CO2 einen bestimmten Preis hat. Dieser Preis liegt aktuell bei, ich meine, 25 Euro die Tonne und soll sukzessive bis 2027 auf über 40 Euro steigen. Und anschließend will man die Zertifikate dem Markt überlassen, also nicht die Menge, die wird weiter vorgegeben vom Staat. Die Menge an CO2, die ausgestoßen werden darf und die dann verbrieft wird mit Hilfe dieser Zertifikate. Aber der Preis, der soll nicht mehr staatlich festgelegt werden, sondern sich am Markt bilden. Und das ist auch eigentlich ökonomisch absolut zu begrüßen. Knappe Ressourcen zu bepreisen führt dazu, dass man sie effizient verwendet und dass man sie sparsam einsetzt. Was halt nachteilig ist, ist, dass die CO2-Preise immer noch viel zu gering sind. Ich habe das gestern nochmal nachgelesen. Im Gutachten des Sachverständigenrates zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage vom vergangenen Jahr, das kam letztes Jahr, glaube ich, so im Mai raus, das kann man sich auf der Homepage des Sachverständigenrats auch runterladen. Einfach mal SVR-Jahresgutachten googeln und dann kommt man da sofort drauf. Und da gibt es eine sehr interessante, lange Passage, die sich mit Klimafragen, Umweltfragen beschäftigt, die da sehr detailliert drauf eingeht. Und da werden immer wieder verschiedene Studien zusammengefasst. Deswegen lohnt sich die Lektüre, wenn Sie das interessiert. Und diese Studien kommen zu dem Schluss, dass wir eigentlich CO2-Preise bräuchten, die über 100 Euro liegen, eher so bei 127, 128, 125 Euro. Und davon sind wir ein gutes Stück weit entfernt. Hier sollten wir also deutlich noch einmal nachbessern.
Warum sollten wir nachbessern? Die Marktwirtschaft und der Kapitalismus haben einen riesen Vorteil. In Marktwirtschaften lernen wir als Individuen sehr gut mit Knappheiten umzugehen und die knappe Güter so zu verteilen, dass sie dort eingesetzt werden, wo sie den größten Nutzen für die Individuen bieten oder wo man, wenn man es ein bisschen pauschaler sagen will, ein bisschen flapsiger, wo sie halt den größten Mehrwert bieten. Also Knappheiten lassen sich dort gut verteilen und zwar ohne so ein zentrales Planungssystem, ohne einen zentralen Planer, der festlegt, wer was bekommt. Über den Markt kann man so eine Zuteilung sehr effizient machen. Im Markt sind viele verschiedene Informationen darüber, welche Knappheit für welches Individuum wichtig ist. Und die spiegeln sich dann in dem Preis wieder. Der Preis ist ein Informationssystem für Knappheiten. Er spiegelt wieder, wie wenig verfügbar eine Ressource ist. Und er setzt dann Anreize dazu, diese Ressource entweder stark zu verwenden, wenn sie reichhaltig verfügbar ist, dann ist sie nämlich billig und kann verwendet werden, ohne dass sie große Kosten produziert, oder die Ressource ist halt sehr teuer. Und wenn sie sehr teuer ist, dann werden Wirtschaftssubjekte und insbesondere Unternehmen, die ja immer auf ihre Kosten gucken, schauen, dass sie Alternativen finden. Und solche Alternativen müssen entwickelt werden. Solche Alternativen sind Innovationen im Produktionsprozess, die halt mit weniger CO2-Ausstoß auskommen. Wir brauchen also eigentlich im Klima so einen harten Wettbewerb der Ideen, der den Gewinner belohnt. Jetzt sind solche Investitionen ja teuer. Es kostet Geld. Und Unternehmen werden nur dann massiv in Technologien investieren, die den Klimawandel nicht weiter beschleunigen, sondern klimafreundlich sind, wenn sich das langfristig lohnt. Und Unternehmen gucken da nicht nur drauf, wie der Preis aktuell ist, sondern sie schauen drauf, wie wird sich der Preis in der Zukunft entwickeln. Wenn wir also von gesellschaftlicher Seite ein System finden und designen können, indem wir sicherstellen, dass die CO2-Preise langfristig auf jeden Fall steigen, sehr stark steigen und indem der CO2-Ausstoß sehr teuer ist, dann setzen wir damit einen Innovationswettbewerb in Gang darum, wer die Technologie findet, die am effizientesten mit CO2 umgeht, weil sich das einfach lohnt. Wenn wir wissen, CO2 ausstoßen, das ist in 5 bis 10 Jahren wahnsinnig teuer, dann fangen wir heute schon an, aktuelle Forschung zu benutzen, um CO2-neutrale Produktionsweisen herzustellen oder neue Forschung anzustoßen, neue Forschung zu finanzieren und neue Produkte und Produktionsprozesse zu entwickeln. Und ich denke, dass die Rückweisung des Klimaschutzgesetzes durch Karlsruhe einen entsprechenden Anstoß dazu bietet, weil wenn die CO2-Preise verbindlich stärker steigen, dann können wir davon ausgehen, dass die Investitionen heute schon getätigt werden und damit die Kosten des Klimawandels auch auf der heutigen Generation schon mitlasten und nicht mehr so stark auf die Generation nach 2030 umverteilt werden müssen.
Apropos Investitionen. Die Biden-Administration hat jetzt auch im Kongress angekündigt, dass sie bis zu 1 Billion Dollar in den Ausbau der erneuerbaren Energien in den USA stecken wollen, also faktisch in die Bekämpfung des Klimawandels. Die Biden-Administration macht aber, wie ich finde, etwas sehr Geschicktes. Und zwar versieht sie diese Initiative jetzt nicht mit so einer Verzichtsrhetorik, also dass man mit Verzicht den Klimawandel aufhalten muss. Ich bin da ein bisschen skeptisch, was solche Verzichtsrhetoriken angeht, weil es, glaube ich, vielen Menschen in ihrer individuellen, aber möglicherweise auch in ihrer objektiven Einschätzung ihrer Situation halt nicht so gut geht, dass sie sagen, sie können auf wahnsinnig viel verzichten. Das ist in Europa in vielen Ländern nicht so und in vielen Gesellschaften und auch in Deutschland gibt es Menschen, die nicht so einfach sagen können, wir verzichten mal auf einen bestimmten Prozentsatz unseres Wohlstandes oder unseres Einkommens. Die können nicht einfach mal sagen, wir machen jetzt 20%, 30% weniger Die gibt es in Europa auch, weil wir auch in Europa Länder haben, in denen es ärmere Menschen gibt und wir haben auch ärmere Länder. Und in den USA ist das Problem in vielen Bereichen ähnlich stark oder an manchen Stellen auch stärker ausgeprägt. Also die Amerikaner haben keine so große Ungleichheit zwischen den Staaten wie in Europa. Der ärmste Staat, Mississippi in den USA, der ist immer noch viel, 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 viel reicher als, nehmen wir mal Bulgarien, also wirklich um ein Vielfaches. Aber innerhalb des Landes gibt es da schon Regionen und Menschen, die sich einfach abgehängt fühlen. Und denen zu erklären, wir müssen was gegen den Klimawandel tun und das wird teuer und ihr müsst das mitbezahlen, das wird nicht so gut so funktionieren. Und das hat die beiden Administrationen, jetzt finde ich, ganz schlau gemacht. Die haben gesagt, wir investieren massiv, wir finanzieren das gegen, unter anderem mit Steuererhöhungen, aber nur für Menschen, die mehr als $400.000 pro Jahr verdienen, denen das also nicht so wehtun dürfte. Und vor allem, wir machen da so eine Art Business Case draus. Also wir versuchen, das profitabel zu machen. Die Botschaft ist, mit dem Kampf gegen Klimawandel können wir Geld verdienen und das kommt Menschen zugute, die in den letzten Jahrzehnten an Chancen verloren haben und die jetzt wieder die Chance haben, an so einer Art industriellem Neuaufbau der USA beteiligt zu werden. Das ist eine sehr clevere Kommunikation, wie ich finde, und etwas anderes ist auch sehr clever daran. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber die Klimaziele von Joe Biden sind jetzt ehrgeiziger als die von Barack Obama. Der Barack Obama sollte bis 2030 mal angefangen werden, die CO2-Emissionen halbiert zu haben im Vergleich zu einem Basisjahr 1990. Joe Biden will das schon deutlich früher, 2025, schaffen. Das ist nicht mehr so lange hin. Er hat also die Maßnahmen verschärft. Warum ist das jetzt aus meiner Sicht schlau? Das hat was mit Spieltheorie zu tun. Wieder mal mit Spieltheorie. Und zwar hat Donald Trump die Klimapolitik aufgekündigt. Hat gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Ist aus dem Klimaschutzabkommen ausgetreten. Hat die fossilen Energieförderer weiter gefördert. Hat den Kohlebergbau wieder aufs Schild gehoben. Hat gesagt, Kohle ist eine super Sache. Dabei wissen wir, dass all das, das Verbrennen fossiler Brennstoffe, dazu führt, dass der Klimawandel immer schneller geht. Und das heißt, wir müssen aufhören damit. Und auch die Amerikaner müssen da ihren Beitrag leisten, weil klar ist, ob man jetzt amerikanische Kohle verbrennt oder deutsche oder chinesische, das ist dem Klima wurscht. Das ist erstmal egal. Aber Donald Trump hat so getan, als könnte man die Welt einfach zurückdrehen. Und das ist dann ein Signal an Unternehmen und an die Bürger dort, dass sie sich mit den Klimakosten gar nicht so befassen müssen. Ja? Also dass sie die kurzfristigen Gewinne, die daraus entstehen, dass man die Klimakosten ignoriert, dass man die einstreichen kann. Und die Kosten des Klimawandels, die tragen ja alle anderen mit. Also ein klassisches Allmende-Problem. Donald Trump hat mit seinem Ausstieg den Leuten gesagt, die Allmende, das ist mir völlig egal, wir holen raus, was da zu holen ist. Und die Unternehmer haben natürlich dann auch ihre Planung so daran angepasst. Jetzt kommt Joe Biden dran und dreht das Ganze nicht wieder zurück auf die Obama-Linie, sondern er setzt noch einen drauf. Er sagt, wir müssen das jetzt schneller erreichen. Wir müssen mehr tun, weil die letzten 5 Jahre haben wir zu wenig gemacht. Was für ein Signal ist das jetzt? Das ist das Signal an die Wirtschaft, an die Unternehmen, an die Bevölkerung, an die Arbeiter, dass es eine solche Reaktion immer dann geben wird, wenn jemand meint, man könnte den Klimawandel leugnen. Also das sagt praktisch, Leute, ihr könnt der Sache nicht entkommen. Wir können der Sache nicht entkommen. Und wenn wir länger warten, was dagegen zu tun, dann wird es nur noch anstrengender. Und das ist so ein Signal, wo es sich eigentlich nicht mehr lohnt, sich dagegen zu wehren. Dann nehmen wir mal an, die Republikaner gewinnen die nächste Wahl wieder und drehen das wieder zurück. Irgendwann kommt dann wieder ein Demokrat dran. Und wenn der dann sagt, ja gut, unabhängig davon, was wir die letzten Jahre gemacht haben, wir müssen diese Klimaziele einhalten und jetzt muss es schneller und jetzt wird es noch schmerzhafter, dann lohnt es sich doch, wenn man das antizipiert, lieber gleich jetzt dabei zu bleiben und zu sagen, okay, wir tun jetzt schon alles dafür, um die Klimaziele zu erreichen, weil wir müssen es sowieso schaffen. Das Risiko dabei ist, dass die Demokratische Partei halt die Wahlen dauerhaft verliert und die Sache Richtung Republikaner kippt, die das mit dem Klimawandel nicht so genau nehmen. Das ist das Risiko dabei. Ohne Risiko geht's nicht. Aber wenn die Biden-Administration das Gefühl hat, dass es dauerhaft bei einer demokratischen Mehrheit im Land bleiben könnte, also dass man die Mehrheit verteidigen kann, und wenn die Biden-Administration sicher ist, dass die Leute das eigentlich gut finden, wenn man das Land auch erneuert, dann ist das so eine sehr schlaue Strategie, weil es auch den Gegnern signalisiert, es lohnt sich nicht dagegen zu kämpfen, und es signalisiert der Wirtschaft, es lohnt sich nicht auf klimafreundliche Investitionen zu verzichten. Es lohnt sich nicht gegen das Klima zu investieren, sondern es lohnt sich für das Klima zu investieren. Und das ist jetzt, finde ich, eine schlaue Taktik an der ganzen Sache. Nachteilig ist, es gibt keinen CO2-Preis, aber ich glaube, dass sich möglicherweise in den Folgejahren eine entsprechende Forderung herausbilden kann. Warum? Naja, wenn die jetzt so viel Geld ausgeben, dann werden Unternehmen diese Investitionen durchführen, die werden da investieren, die werden sich an diese Technologien binden. Und diese Technologien werden CO2 einsparen. Diese Unternehmen werden viele Leute beschäftigen, die alle in Sektoren arbeiten, die CO2 einsparend sind. Und weil die CO2 einsparen, profitieren sie ja davon, wenn andere Unternehmen, deren Wettbewerber oder auch aus ganz anderen Sektoren, die viel CO2 ausstoßen, wenn deren CO2-Ausstoß was kostet. Wenn die Regierung dann irgendwann hergeht und CO2-Zertifikate klug verteilt, dann haben die Unternehmen, die klimafreundlich investiert haben, einen Vorteil, weil sie ihre Zertifikate an die Klimaverschmutzer verkaufen können. Und ich denke, dass diese Forderung dann in diesem klimaprogressiven Milieu und diesen klimaprogressiven Industriezweigen auf fruchtbaren Boden stoßen wird und dass sie das vielleicht sogar selber fordern werden. Das heißt, ich glaube, mit diesen Investitionen in Klimaschutz und mit diesem Ansatz, daraus ein Business Case zu machen, werden Interessen und Interessengruppen entstehen, die darauf hinwirken werden, dass der Klimaschutz umfassend umgesetzt wird, weil sie davon langfristig profitieren. Und die große Wette ist jetzt halt, oder die große Unsicherheit, ob das auch wirklich funktioniert, ob sich eine solche echte Mehrheit für Klimaschutz in den USA bilden wird. Ich bin optimistisch, dass das klappt, weil ich tatsächlich glaube, dass man damit tatsächlich eine Menge Geld verdienen kann. Und ich glaube, dass das klappt, weil auch der Staat eine Menge Geld einnehmen kann aus dem Handel mit Zertifikaten, ja, zum Beispiel indem man die Zertifikate versteigert oder einen Teil verkauft oder indem man so eine Art Steuer auf die Zertifikate setzt oder indem man eine CO2-Steuer einführt oder eine Kombination aus beiden. Es gibt auch Kombinationen aus beiden. Das heißt, der Staat kann aus dem CO2-Ausstoß auch eine Einnahmequelle machen, mit der er dann wieder diese gigantischen Investitionen refinanzieren kann. Es kann sich also eine Notwendigkeit dafür herausbilden, dass man CO2 bepreist, weil man eine Einnahmequelle braucht oder weil man sagt, da kann ich als CO2-sparendes Unternehmen einen Vorteil haben, wenn andere für das CO2-Emissionen bezahlen müssen und ich werde daran irgendwie mit beteiligt. Zumindest ist diese Möglichkeit jetzt da und in diese Richtung kann es gehen und ich denke, wir sollten das positiv sehen. Natürlich immer kritisch begleiten, aber die Amerikaner sind wieder mit an Bord beim Klimaschutz und das ist doch eine sehr gute Nachricht. In der Diskussion um den Klimawandel und deren Bekämpfung hört man allerdings immer wieder, dass es ohne einen weltweiten CO2-Preis wahrscheinlich nur schwierig gehen wird. Das ist möglicherweise richtig. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Also ich glaube auch, dass es richtig ist. Am besten wäre es, wir hätten einen weltweiten CO2-Preis, den gibt es jetzt aber nicht. Also müssen wir überlegen, wie können wir Systeme schaffen, die darauf hinarbeiten, dass wir zumindest mal eine möglichst umfassende Bepreisung von CO2 haben. CO2-Steuern haben in gewisser Art und Weise einen kleinen Nachteil. Und zwar kommt es auf die Elastizität des Angebots der fossilen brennstofffördernden Produzenten an, ob die CO2-Steuer jetzt tatsächlich zu einer Reduktion des Angebots führt und auch zu einer Reduktion der Nachfrage führt oder ob die Anbieter sozusagen diese CO2-Steuer aus eigener Tasche bezahlen, genauso viel anbieten wie vorher und die Nachfrager dann auch genauso viel nachfragen, weil sich das für sie keinen großen Unterschied macht. Also die Steuer bezahlen dann zwar möglicherweise pauschal die Nachfrager, aber die Anbieter vergeben denen einen entsprechenden Discount auf die Steuer. Das Risiko gibt's. Außerdem sind weltweite Steuern einzuführen, das ist nicht so einfach, das ist ein absolutes Novum. Das heißt, wir könnten mit einer Zertifikatelösung, das könnte besser funktionieren. Weil dafür braucht man ein sogenanntes Nachfragerkartell. Das besteht darin, dass sich die Nachfrager nach CO2-Emissionen, also die, die ausstoßen wollen, die verabreden sich, dass sie nur eine bestimmte Menge an CO2 ausstoßen. Verabreden ist ein gutes Wort. Das sind die Staaten, die das verabreden oder auch ein Staat, der das individuell selbst festlegt und er verpflichtet dann alle seine ansässigen Unternehmen, sich an diese Regel zu halten. Aber so kann man drüber nachdenken. Also die Emissionssystem ist es so, dass die der Staat in einem Staat oder mehrere Staaten zusammen, wie in der EU, sich darauf einigen, nur noch eine bestimmte Menge an CO2 insgesamt auszustoßen. Und diese Mengensteuerung wird dann dadurch erreicht, dass jedes Jahr eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten ausgegeben wird. Und wer im Besitz ist, darf halt eine bestimmte Menge CO2 ausstoßen. In der EU ist es dann so, dass diese Menge an Zertifikaten, die wird halt jedes Jahr ein bisschen kleiner, was auch dazu führen soll, dass der Preis für das CO2 dann ansteigt. Wenn wir das nur in Europa machen, ist der Effekt dann bedauerlicherweise nicht ganz so groß, weil wir als Nachfrager auf den Weltmärkten nicht ausfallen, aber unsere Nachfrage reduzieren. Dadurch werden fossile Brennstoffe teurer und für kleinere Länder oder weniger entwickelte Länder, die müssen nicht mehr klein sein, aber für weniger entwickelte Länder, die noch nicht die Möglichkeit haben, die gleichen Technologien zu benutzen wie wir, die tendenziell CO2-sparender sind. Je neuer Technologien sind, desto CO2-sparender sind sie in der Regel. Und diese Technologie steht aber Ländern mit einem geringeren Entwicklungsstand, wirtschaftlichen Entwicklungsstand, muss man dazu sagen, stehen nicht zur Verfügung. Und der Anreiz, solche Technologien aufzubauen oder zu kaufen, in solche Technologien zu investieren, der wird kleiner, wenn die Preise für fossile Brennstoffe fallen oder weniger stark steigen als antizipiert. Und das passiert, wenn große Industrieländer wie wir zum Beispiel als Nachfrager in geringerem Maße auftreten. Heißt dadurch, dass wir hier weniger CO2 verbrauchen, verursachen, verbrauchen wir weniger fossile Brennstoffe, weil die fossilen Brennstoffe das CO2 verursachen. Und wenn wir weniger fossile Brennstoffe brauchen, dann wird der Preis für fossile Brennstoffe kleiner und andere Länder können die fossilen Brennstoffe günstiger einkaufen und damit sinkt für die der Anreiz, in neue Technologien zu investieren, die weniger fossile Brennstoffe verbrauchen oder gar keine mehr. Ja, das ist ein bisschen ein Dilemma. Ein Ausweg aus dem Dilemma könnte es sein, und das wird von vielen Ökonomen vorgeschlagen, unter anderem auch vom Sachverständigenrat, man geht auf Klimaclubs. Also man sagt, wir schaffen es nicht, die ganze Welt jetzt mit an Bord zu nehmen, aber wir versuchen, internationale Institutionen zu schaffen, bei denen möglichst viele, möglichst wichtige Länder mitmachen. Deswegen ist auch wichtig, dass die Amerikaner jetzt wieder auf dem Klimaschutztrip sind, weil uns das die Tür ein Stück weit öffnet, mit den Amerikanern einen Klimaclub zu gründen. Also Europäer und Amerikaner stimmen sich ab und sagen, wir wollen unsere CO2-Emissionen abgestimmt steuern und vor allem stark verringern. Es wäre gut, wenn die Japaner noch mit an Bord sind. Und am besten wäre es natürlich, wenn die Chinesen auch mit dabei sind. Die haben jetzt auch angefangen, ein Emissionszertifikatesystem aufzubauen. Und das Gute an diesen Systemen ist, wenn man das geschickt macht, dann sind die kompatibel und man kann relativ einfach einen solchen Klimaklub aufbauen und gründen. Ja, das heißt, der Fahrplan ist, die Industrieländer und die großen, starken Schwellenländer, die schließen sich jetzt Stück für Stück zusammen, gründen einen Klimaklub und reduzieren gemeinsam ihre Emissionen. Damit wäre schon mal ein erheblicher Schritt getan. Wahrscheinlich muss man alle anderen Länder dann bei diesem Weg unterstützen und denen die Möglichkeit geben, CO2-sparende Technologien bei sich möglichst schnell und umfassend einzusetzen. Also aus meiner Sicht ist Klimapolitik in Zukunft auch immer stärker Entwicklungspolitik. Und wir müssen uns da wirtschaftspolitisch und umweltpolitisch international koordinieren. Aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass sich Klimaschutz lohnt, weltweit. So wie die Amerikaner das jetzt versuchen, das ist der richtige Weg. Ich glaube, dass wir mit Klimaschutz die Welt zu einem besseren Ort machen können und auch, dass wir mehr Wohlstand schaffen können, weil niemandem damit geholfen ist, wenn wir unsere Lebensgrundlagen so stark in Anspruch nehmen. Aber was machen wir jetzt mit Ländern, die bei so einem Klimaklub nicht mitmachen wollen? Was machen wir mit Ländern, die viel produzieren, viel CO2 ausstoßen und mit denen wir Freihandelsabkommen geschlossen haben? Mit denen wir also Handel treiben? Das wäre ja eine Wettbewerbsverzerrung. Und das kommt auch immer mal wieder von der Industrie, dass die sagen, es macht keinen Sinn, auf nationaler Ebene oder auch auf europäischer Ebene den CO2-Ausstoß stark einzudämmen und stark zu regulieren durch CO2-Preise oder andere Formen von Vorgaben, wenn das Ausland oder Teile des Auslands einfach so Güter in die EU exportieren dürfen, die nicht den gleichen CO2-Regularien unterliegen. Das ist tatsächlich ein Punkt. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit eines CO2-Grenzausgleichs, der in der Ökonomenzunft inzwischen sehr breit debattiert wird und der viele Unterstützer findet, dass man sagt, man muss da irgendeine Form von Ausgleich finden. Interessanterweise gibt es ähnliche Modelle auch bei der Mehrwertsteuer, also ähnliche Probleme. Die Mehrwertsteuer ist in vielen Ländern unterschiedlich. Und damit das nicht zu Problemen führt, hat man das ganz einfach so gemacht, dass das Land, wo die Ware verkauft wird, erhebt die Mehrwertsteuer, nicht das Land, wo sie produziert wird. So was Ähnliches, das führt jetzt noch ein bisschen weiter als ein CO2-Grenzausgleich, könnte man auch für CO2-Emissionen machen. Vielleicht noch ganz kurz, CO2-Grenzausgleich heißt quasi, ein Produkt braucht irgendeine Kennzeichnung, mit wie viel CO2 es entstanden wurde, produziert wurde, und da wird dann so eine Art Gebühr drauf fällig. Also das jetzt mal in aller Kürze und so ganz verkürzt dargestellt, aber so ungefähr. Also es darf sich halt nicht lohnen, CO2-intensive Produkte in die EU zu exportieren, vor allem nicht dann, wenn die Produktion in der EU für dieses Produkt sehr stark CO2-intensiv reguliert wurde, also sehr stark dahin gedrängt wurde, dass es weniger CO2 braucht. Das wäre sonst ungerecht und würde für die Industrie einen Anreiz bieten, ins weniger CO2-regelnde Ausland zu fliehen. Das würde natürlich in irgendeiner Form so Grenzkontrollen und Handelskontrollen bedeuten. Das ist nicht so ganz schön. Das ist auch ein bisschen eine Handelsrestriktion. Wäre sicher alles machbar. Auch technologisch ist das mit Sicherheit alles machbar. Es gibt aber, ich finde, einen sehr charmanten Vorschlag, der nicht so sehr darauf abstellt, dass wir einen Grenzausgleich machen, sondern dass wir einen CO2-Footprint besteuern. Die Idee dahinter ist, das funktioniert so ähnlich wie bei einer Mehrwertsteuer. Also jedes Produkt braucht einen CO2-Footprint. Der muss da einfach draufstehen, mit wie viel CO2 jetzt ein Smartphone, ein Buch, eine Ananas oder ein paar Schuhe entstanden sind. Und dieser CO2-Footprint wird dann besteuert. Und in der EU würde dann irgendein Mehrwertsteuersatz auf den CO2-Footprint entstehen, und damit würden Konsumenten ja mehr bezahlen, wenn sie Produkte aus Ländern kaufen, die einen höheren CO2-Footprint bei der Produktion eines Gutes verursachen. Ja, also ein Handy aus einem Land, das den CO2-Ausstoß nicht ausreichend reguliert, hätte dann einen höheren Footprint als ein Handy, sagen wir mal, das aus Finnland kommt und CO2-neutral produziert wurde. Man würde also quasi dem Konsumenten schon auswählen lassen, aber der Konsument müsste dann den CO2-Footprint tatsächlich bezahlen. Und dann wäre das Handy mit einem höheren CO2-Footprint, das wäre nicht mehr wettbewerbsfähig oder nicht mehr im gleichen Maße wettbewerbsfähig. Es hätte also einen Wettbewerbsnachteil. Dann ist halt die Frage, ja, der Konsument, der lässt sich das vielleicht nicht gefallen, sondern sagt, nö, also ich bezahle doch nicht für ein CO2-intensiv produziertes Handy, bezahle ich doch jetzt nicht viel mehr. Woraufhin dann die Produzenten einen Teil dieser Steuer tragen müssten, indem sie die Preise reduzieren. Also sagen, okay, dann gebe ich sie halt billiger, lieber Konsument. Aber damit wird sich halt die Produktion von CO2-intensiven Produkten nicht mehr so stark lohnen. Ich finde, das ist ein bedenkenswerter Vorschlag. Es wäre sowieso gut, wenn wir viel mehr über den CO2-Footprint von den Produkten wüssten, die wir so konsumieren, wenn das transparenter wäre, sodass wir uns da auch stärker unser Konsumverhalten drauf ausrichten können. Sie merken, und das ist so der Schluss zum Wochenende, Sie merken es, die Welt wird wieder grün, es ist Mai, die Bäume schlagen aus, in der Klimapolitik geht's voran, das Thema ist wahnsinnig faszinierend. Ich kann Sie nur ermutigen, bleiben Sie dabei, lesen Sie so viel wie möglich darüber. Ich weiß, Klimawandel macht Angst, das geht nicht nur Ihnen so, das geht mir auch so. Ich glaube, Angst ist sehr oft ein schlechter Ratgeber. Angst ist ein guter Indikator dafür, dass man irgendwas tun muss. Aber es ist ein schlechter Ratgeber dazu, was man tun muss. Wir müssen da rational, wissenschaftlich drüber nachdenken und drüber diskutieren. Und wenn Sie jetzt Fragen, Anmerkungen oder Kommentare haben, dann freue ich mich darüber, wenn Sie mir die mitteilen. Wenn es passt. Und wenn ich dazu auch was sagen kann, dann lese ich sie dann in der nächsten Woche vor und nehme dazu Stellung. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute, machen Sie es gut. Ihr Freitagsökonom.